Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge im neuen Jahr 2024. Unsere Winterpause ist vorbei und rechtzeitig vor dem Start der Rückrunde sind wir wieder für euch da mit der 236. Podcast-Folge. Am heutigen Dienstag, dem 16. Januar, sprechen wir über einige sportliche Themen aus der Winterpause und schauen natürlich auf den Rückrundenauftakt auf Schalke. Für euch am Mikrofon sind Nando,
Lasse,
Birger und Lars.
Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid.
Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Gewöhn, so wunderschön. Moin, 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 Hamburg, deine Straßen. Ordentlich Wasser, was ein Hafen. Und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Bevor wir loslegen, möchten wir uns noch einmal für eure fantastische Unterstützung bei unserer Hinrundenspende bedanken. 819 Euro sind zusammengekommen, das zweitbeste Ergebnis, seit es unsere Spendenaktion gibt. Wir sind zutiefst gerührt von eurer Großzügigkeit und freuen uns, auch nach der Rückrunde mit euch zusammen eine tolle Spendenaktion auf die Beine zu stellen. Und jetzt werden wir sportlich. Es war eine ruhige Winterpause beim HSV. Die entscheidende Personalie vor Weihnachten war die Trainerposition. Hier hat der HSV keine Veränderung vorgenommen. Über das Thema haben wir in unserer letzten Folge zusammen mit unserem Kicktipp-Herbstmeister Yannick genug gesagt, sodass wir das jetzt nicht noch einmal aufrollen wollen. Tim Walter ist weiterhin der Trainer des HSV und so kommen wir zur ersten sportlichen Entscheidung. Denn Tim Walter hat einen neuen Spieler im Kader. Der HSV hat seinen ersten Neuzugang. Vom FC Augsburg wurde Masaya Okugawa ausgeliehen, gemäß Medienberichten sogar mit einer Kaufoption. Bevor wir darüber sprechen, Bürger, was für ein Spieler ist Okugawa? Was geben so die Statistiken her?
Also bei Wisecout ist nicht viel, kommen wir gleich noch zu. Aber eine Statistik ist eigentlich ziemlich interessant für Okugawa als Spielertyp, dass er die Hälfte seiner Abschlüsse, die treffen das Tor. Heißt, er weiß, trifft innerhalb des Rahmens, dass es dann vielleicht nicht immer klingelt, ist eine Sache, aber er begibt sich schon in Positionen, wo er den Abschluss dann auch gut zu Ende zieht. Aus meiner Sicht haben wir hier einen flexiblen Spieler, der viele, oder nicht aus meiner Sicht, sondern aus der Sicht von Wisecout, von Transfermarkt und so weiter, diese Flexibilität, die er anbietet mit seinen vielen Positionen, das gibt uns Möglichkeiten im Spiel. Aber ansonsten, weil er nicht in der letzten Zeit nicht so viel gespielt hat, gibt es halt wenige statistischen Werte für Okugawa.
Auf jeden Fall ist er ein erfahrener Spieler mit 27 Jahren. Und du hast es eben schon gesagt, flexibel. Er ist auf den offensiven Mittelfeldpositionen flexibel einsetzbar. Der hat in seiner Karriere bisher mehrheitlich auf Linksaußen gespielt, war aber auch schon auf der Zehnerposition sowie Rechtsaußen im Spiel. Wir haben über die Leistungsprobleme in der Hinrunde auf den Außenbahnen gesprochen und der HSV hat hier gehandelt. Lasse, glaubst du, dass der HSV sich verstärkt hat mit Okugawa?
Wenn ich mir die Leistungsdaten des Spielers angucke, definitiv. Er war einer der besten Spieler bei Bielefeld in der Bundesliga, auch in der zweiten Liga. Klar, die Mannschaft von Bielefeld ist abgestiegen, aber ich finde, das spricht eigentlich nochmal mehr für ihn, wenn man sich die folgenden Zahlen dann mal anguckt. 8 Tore und eine Vorlage in der Bundesliga und 5 Tore und 10 Vorlagen in der zweiten Liga. Und genauso spricht natürlich für den Spieler, dass er einige Spieler aus unserem Kader aus Kieler Zeiten zum Beispiel schon kennt und er hat auch schon mit Tim Walter zusammengearbeitet. Das heißt, er kennt auch schon den kolportierten Walterball, wenn er denn dann noch in der Form gespielt wird, wie wir ihn uns wünschen oder wie er denn erfolgreich sein soll, dann kennt er diesen Fußball schon so im Groben tatsächlich. Und er ist eigentlich auch nicht so ein typischer Außenspieler in meinen Augen. Er wurde zwar in Bielefeld oft auf den Außen eingesetzt, ist aber eher mehr so ein Hybrid. Er kann auch auf der 10 spielen, ist eher so ein Typ, der nicht so die Linie rauf und runter läuft, sondern, glaube ich, eher so Richtung Strafraum zieht und dann versucht, Spieler durch sein Dribbling aussteigen zu lassen und dann in den Strafraum zu kommen. Und auch nicht so, sage ich mal, das Flankenmonster. Aber im Grunde genommen passt das von der Spielweise her ja schon so ein bisschen zum Walterball. Von daher habe ich da eigentlich schon Hoffnung. Das klingt jetzt eigentlich alles viel zu gut, um wahr zu sein. Und deshalb kommt jetzt auch mein Aber. Der letzte Kurzeinsatz von Okugawa beim FCA war am 9.12.23. Ich glaube, da hat er ungefähr 17 Minuten gespielt. Und das letzte Spiel über 90 Minuten war am 5.05.2023 bei Bielefeld noch. Also ihm fehlt es eindeutig an Spielpraxis. Und wie das enden kann, sehen wir ja momentan ja leider bei Levin Öztunali, der gefühlt irgendwie so gar nicht mehr reinkommt in Sachen Profifußball, sag ich mal. Klar, der schwimmt mit. Aber in den meisten Spielen spielt er eher unterdurchschnittlich bis sehr schlecht, würde ich behaupten. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das sage ich jetzt einfach mal so weit irgendwie aus dem Fenster. Und da geht der HSV in meinen Augen schon ein gewisses Risiko ein, gerade durch diese Erfahrung mit Öztunali. Ich denke, der HSV hofft darauf, dass der Spieler schnell reinkommt, weil er halt, wie eben erwähnt, schon mal mit Walter zusammengearbeitet hat, ihn kennt, einige Spieler kennt und die ungefähre Spielweise erahnen kann oder auch kennt. Und realistischerweise muss man aber auch eingestehen, finde ich, dass dann halt das auch so ein Spieler ist, der unsere Kragenweite ist. Marktwert von 2 Millionen durch seine langwierige Verletzung. Natürlich ist der Marktwert natürlich eklatant gefallen, weil vorher hatte er im Peak bei Bielefeld, als er richtig gut war, einen Marktwert von 5 Millionen. Das ist dann außerhalb unserer Kragenweite in meinen Augen. Von daher sind das eigentlich dann so Spieler schon, wo der HSV fischen muss. Und er ist jetzt auch nicht unbedingt per se verletzungsanfällig, dass er oft verletzt ist, sondern es geht, war eher diese eine lange Verletzung, die seinen Marktwert hat fallen lassen. Von daher, ich habe Hoffnung, es wird alles damit stehen und fallen, wie schnell er diese fehlende Spielpraxis überwinden kann und das System reinfindet.
Ich bin tatsächlich, was den Transfer angeht, etwas hin und her gerissen. Für mich scheint das eher ein Transfer zu sein mit Blick auf die Breite in unserem Kader. Ich finde, Lasse, du hast vieles angesprochen, was ich hier auch auf meinem Zettel stehen habe. Insbesondere natürlich die Spielpraxis, die Okugawa jetzt absolut fehlt. Es war nämlich in der Hinrunde, wenn ich das richtig gesehen habe, nicht nur zuletzt der 17-Minuten-Einsatz für den FCA, sondern alles andere, was da noch dazu kam, waren, glaube ich, noch mal eine Viertelstunde und das war's. Also der Okugawa hat demnach ungefähr eine halbe Stunde Bundesliga-Fußball gespielt im letzten Halbjahr. Und das ist natürlich schon ein Brett. Was aber definitiv, und das ist ja auch bei Winterneuzugängen immer ein großer Faktor, sicherlich man ihm zugutehalten muss, ist eben, dass er, du hast es gesagt, schon unter Tim Walter gespielt und gearbeitet hat. Und zwar dort primär auf der linken Außenbahn gespielt hat, in einem 4-1-4-1 damals in Kiel oder auch in einem 4-4-2 als zweite Spitze. Ob das dann so ein bisschen eine hängende Spitze war oder so eine Art Satellitenstürmer, das weiß ich nicht. Aber er hat also unter Tim Walter schon verschiedene Dinge gespielt, was so einen Anpassungszeitraum sicherlich verkürzen kann. Und das wird sicherlich auch einer der Hintergedanken dieses Transfers sein. Nichtsdestotrotz, für mich ist es keine Personalie, von der man jetzt sagen kann, dass ich davon ausgehe, dass sie uns, den HSV, ad hoc verstärkt in der Spitze. Aber man darf halt auch nicht vergessen, Jean-Luc Dompé hatte mit verschiedenen Wehwehchen in der gesamten Hinrunde zu kämpfen, war dem Vernehmen nach nie bei 100%. Mit Rensford Jeboah Königsdörfer, der jetzt beim Afrika-Cup ist, fehlt uns zunächst auch ein Spieler auf der linken Bahn. Und Levin Öztunali ist vollkommen außer Form. Da kann es dann auch durchaus sinnvoll sein, und wenn es darum geht, die Trainingsintensität und den Konkurrenzkampf hochzuhalten, dass es auch sehr sinnvoll ist, da in die Breite etwas zu tun und zu investieren. Und in einer Sache möchte ich dir noch widersprechen lassen. Für mich geht der HSV mit dem Transfer überhaupt kein Risiko ein. Denn das ist ein geliehener Spieler mit einer Kaufoption. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es keine Kaufverpflichtung bei einer bestimmten Anzahl Einsätze, sondern eben eine Option. Und insofern ist das ein aus meiner Sicht mehr oder weniger risikoloser Transfer, der uns tendenziell helfen kann, von dem ich aber nicht erwarte, dass er eine Ad-Hoc-Hilfe ist.
Wenn ich kurz darauf direkt antworten darf, ich meinte mit Risiko bezüglich Leistung. Insgesamt das Paket, da sehe ich nicht so ein großes Risiko, aber ich sehe das Risiko, dass es vielleicht so ein Öztunali-Schicksal wird und dass dann diese Planstelle auf außen nicht funktioniert, das meinte ich mit Risiko.
Also grundsätzlich ist es ja gut, dass der HSV einen offensiven, flexiblen Spieler verpflichtet, der eben beide Flügel bespielen kann und Okugawas Leistungsfähigkeit aus seiner Zeit bei Bielefeld ist bekannt. Und auch ich bekomme eben bei ein halbes Jahr keine Spielpraxis, auch wenn dies natürlich stark verletzungsbedingt war. Natürlich leichte Levin Öztunali-Vibes. Ich verstehe total, dass man im Winter nicht unbedingt Stammspieler verpflichten kann, sondern zumeist sich bei Spielern bedient, eher aus der zweiten Reihe, weil die nicht zum Zuge kommen und deswegen die Spielpraxis fehlt oder eben, weil sie aufgrund einer Verletzung den Anschluss bei einem höherklassigen Verein gerade nicht finden und Spielpraxis haben sollen, weil der Verein sich eventuell da bei den Planstellen schon umorientiert hat. Also die Kaufoption, die finde ich schon mal gut, weil der HSV hierdurch auch das Heft des Handelns in der Hand behält. Falls nämlich Okugawa einschlägt, gibt es keine Transfer- Diskussion oder Verhandlung über eine mögliche Ablösesumme, sondern der HSV entscheidet selbst, ob das, was Okugawa zeigen wird, ausreichend ist, um diese Option zu ziehen, weil man sich von diesem Spieler eine Verbesserung verspricht. Aus meiner Sicht, Bürger, ist es trotzdem auch eher ein Transfer aktuell für die Breite und nicht für die Spitze, da ich diese mangelnde Spielpraxis aktuell als negativ bewerte. Aber offensichtlich traut man einem Okugawa mehr zu als vielleicht einem der jungen Nachwuchsspieler aus dem Trainingslager.
Ich muss gestehen, als der SR-Transfer bekannt gegeben worden ist, habe ich mich sehr gewundert, dass wir erstens, dass der erste Neuzugang ein Offensiver ist, denn da haben wir von den Namen her, von der Spieleranzahl, den wenigsten Bedarf. Dazu dann noch, dass ich aus meiner Sicht nicht sehe, dass ein Okugawa direkt an einen fitten Jean-Luc Dompé oder einen fitten Yatta vorbeikommt. Sollte er dann als Zehner spielen, sehe ich da eher, dass wir einen Ferai haben, der vor ihm ist. Und wenn er auf der Acht spielen soll, sehe ich auch da Reis und Benes vor ihm. Besonders wenn man bedenkt, dass er ein halbes Jahr nicht gespielt hat und erst in Form kommen muss. Das war so meine ersten Gedanken, dass ich das nicht so richtig sehen kann, den Sinn der Sache. Dann ist mir dann doch so ein bisschen, hat bei mir gedämmert, der Okugawa von Bielefeld. Den würde ich mit Kusshand nehmen und dann sehe ich auch plötzlich, dass wir auf unseren Flügeln und sowohl auch im Zentrum einen riesen Konkurrenzkampf haben und den werden wir brauchen. Das Risiko sehe ich auch eher, als dass der Spieler ein halbes Jahr nicht gespielt hat. Wir laufen hier das Risiko von einem Levin Öztunali 2,0, aber ansonsten, wenn das klappt und er seine Einsätze macht, sehe ich auch hier, dass wir da uns für die Breite gut aufgestellt haben, auch in Bezug darauf, dass Ramsey erstmal weg ist beim AFCON, dass Dompé etwas verletzungsanfällig gewesen ist und man darf auch nicht bedenken, als Okugawa kam, war es noch nicht sicher, ob hier Yatta noch verlängern würde. Also ich verstehe schon den Transfer, aber so ein bisschen überraschend kam der dann auch.
Man hat ja in den Testspielen aber auch gesehen, dass der HSV teilweise in 4-4-2 gespielt hat. Und es war ja auch kolportiert durch die Medien, dass ja Tim Walter auch Mittel liefern sollte, wie er denn gedenkt, den HSV gegen Mannschaften anders aufzustellen und dass er quasi mehrere Alternativen ja vorstellen sollte. Das war ja auch die Grundlage, warum er als Trainer behalten wurde, dass gemeinsame Pläne erarbeitet wurden, wie man vielleicht nicht mehr ganz so eindimensional spielt, wie es ihm dann teilweise vorgeworfen wird. Und ich glaube tatsächlich, dass eventuell, wie ihr das gerade gesagt habt, dann Okugawa diese Lösung ist als zweite Spitze, weil wenn man dann mal 4-4-2 spielt, sind ja Nemeth und Glatze sehr ähnliche Spieler, wenn man die nebeneinander stellt, dass eventuell, jetzt ist mir gerade so, während wir gesprochen haben, so die Idee gekommen, dass ich das nicht ausschließen würde, dass wir Okugawa öfter mal direkt in der Startformation als zweite Spitze in dem Glatzel sehen. Das könnte ich mir gut vorstellen, wie als Satellitenspieler, wie Bürger das eben gesagt hat.
Ja, also genau, die Flexibilität wird auf jeden Fall erhöht, der Konkurrenzkampf auch. Das ist erstmal natürlich positiv zu bewerten. Und ich glaube, das zweite sportliche Thema hat auch einen eher positiven Aspekt. Es hat die Fanszene und die Medien gleichermaßen beschäftigt und auch sehr lange und sehr emotional. Es ging natürlich um den auslaufenden Vertrag von Bakary Yatta. Es war von Angeboten aus der Bundesliga und dem Ausland die Rede, von fehlender Wertschätzung durch den HSV in den Vertragsverhandlungen. Und am Ende bleibt Bakker beim HSV und zwar bis 2029. Es wird vermutet, dass der neue Vertrag mit einem Jahressalär von 600.000 Euro dotiert ist, was in etwa eine Verdopplung der bisherigen Bezüge darstellt und im Grunde auch immer die Zahl war, die seitens der Medien aufgerufen wurde, als der Betrag, den der HSV maximal bereit wäre zu bezahlen. Lars, wie zufrieden bist du mit dieser Personalentscheidung und dieser Einigung?
Ja, das ist für mich eine 10 von 10, das sage ich ganz ehrlich. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass das sich so ergeben hat, wie es jetzt der Fall ist. Und dazu muss ich hier, glaube ich, gar keinem erzählen, dass Bakary Yatta in meinem blau-weiß-schwarzen HSV-Herzen einen ganz besonderen Platz hat. Das ist kein Geheimnis. Und dass auf der Gegenseite dann ein Abgang von ihm, ob jetzt in der Winterpause direkt oder auch im kommenden Sommer, für mich einfach wahnsinnig bedauernswert gewesen wäre und ich diesen Gedanken eigentlich über die gesamte Winterpause noch ein bisschen von mir weggeschoben habe, weil das schon einer meiner, wenn nicht der Lieblingsspieler der letzten Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte ist, so was den Identifikationsfaktor etc. angeht. Und ja, umso schöner, dass es jetzt zu der Verlängerung gekommen ist. Und vor allem angesichts der bekannt gewordenen Parameter dieser Vertragsverlängerung ist das nochmal wieder, finde ich, was ganz Besonderes und hat eine ganz tolle Wirkung auf mich, aber eben auch, glaube ich, auf den Verein, auf das Umfeld. Und für mich ist das Ganze eine Situation, in der es dann am Ende des Tages tatsächlich nur Gewinner gibt. Nämlich der HSV, der seiner vorgegebenen Marschroute und seinen Prinzipien dort treu geblieben ist. Wenn man jetzt hört, wie Bakary Yatta sich auch äußert und was dazu auch für Stimmen noch wieder veröffentlicht worden sind zu der Vertragsverlängerung, dann fällt es mir auch schwer, im Nachhinein jetzt zu glauben, dass da tatsächlich irgendwie großartig fehlende Wertschätzung bemängelt worden ist. Und insofern ist das für mich einfach eine riesige Win-Win-Situation jetzt, weil auch Bakary Yatta dann damit natürlich als Identifikationsfigur nochmal an Stellenwert in einer Kategorie gewinnt, die schwer vorstellbar war vorher. Und das ist nämlich eben keine Vertragsverlängerung jetzt, die so ein bisschen anmutet, dass der HSV dort einen Spieler hat, der einen hohen Marktwert hat, mit dem man jetzt verlängert und sich sozusagen darauf einigt, dass der HSV in der nächsten Sommerpause ihn dann teuer verkaufen kann oder so, sondern das ist einfach ein klares Bekenntnis des Spielers und des Vereins zueinander, des Spielers zum Verein, zum Umfeld und dem eingeschlagenen Weg. Und das finde ich persönlich ganz fantastisch. Natürlich insbesondere deshalb, weil es um einen Spieler geht, der mir sehr im Herzen liegt. Und auch auf die Gefahr hin, dass jetzt der ein oder andere oder die ein oder andere mich jetzt vielleicht für einen hoffnungslosen Fußballromantiker hält. Ich liebe alles an dieser Pressemitteilung, die der HSV mit Bakary Yatta da rausgegeben hat. Das sind Worte, die ich wahnsinnig gerne gelesen habe und ganz wichtig, ich glaube sie, Bakary Yatta. Ich nehme sie ihm ab und habe da ein ganz großes Hach, Bakker 2029 gefühlt an diesem Wochenende. Und ja, das macht was mit mir, merkt ihr vielleicht. Das ist für mich die Personalie dieses Winters. Und seit Sonntag, seitdem das die Runde gemacht hat, bin ich nochmal deutlich heißer auf die Rückrunde und freue mich.
Ich sehe die Entscheidung auch positiv. Es ist schon ein Leistungsträger, eine Identifikationsfigur, wie Lars das auch richtig angesprochen hat. Jetzt, dass er hoffentlich bis 29 bleibt, macht Yatta sich auch mehr und mehr richtig zur Hamburger Legende. Und den Ruf hätte er sich ein bisschen bekleckern können, wenn er das vermutliche Angebot von einem Bundesligisten oder aus Saudi-Arabien jetzt angenommen hätte. Also für mich ist das auch eine gute Verlängerung und auch, dass wir nicht einfach als Verein direkt auf seine ersten Forderungen reingegangen sind, sondern auch erstmal gepokert haben und bis dann das alles jetzt in trockenen Tüchern ist, finde ich auch ganz vernünftig. Nicht ganz so emotional wie Lars, aber schon ganz vernünftig.
Ja, ihr habt eigentlich schon fast alles gesagt. Es ist halt, ich habe noch zwei Punkte, die ich da zusätzlich zufügen möchte, ist, auf der einen Seite verstehe ich teilweise die Kritik von einigen Seiten nicht, weil man muss sagen, Bakary Yatta war der einzige Außenspieler, der einigermaßen konstant seine Leistung gebracht hat. Alle anderen Außenspieler haben diese Saison noch nicht performt. Dompe ganz selten, vielleicht noch, und dann kommt schon Bakary Yatta mit, sage ich mal, jedes dritte Spiel gut oder okay. Und das war bei den anderen Spielen nicht im Ansatz so. Von daher finde ich das schon gerechtfertigt, auch wenn man überlegt, dass er mit Mikkel zusammen der dienstälteste HSV im Kader ist. Ist, finde ich persönlich, ich verdiene nicht so viel Geld, aber ich finde 600.000 Euro ist kein total unrealistisches Gehalt, wo man jetzt sagen kann, oh, der hat den HSV gemolken für seine Qualitäten. Muss man überlegen, der ist Profifußballer, der verdient, wird höchstwahrscheinlich Spitzensteuersatz bezahlen in Deutschland, würde ich behaupten. Das sind dann, sagen wir mal, ganz roundabout 50%. Das sind dann am Ende im Monat 25.000 Euro. Das ist viel Geld, aber ich finde, das ist kein Mondgehalt. Und wenn man dazu überlegt, dass er Angebote angeblich aus Saudi-Arabien für 1,8 Millionen pro Saison hatte und da zahlt man deutlich weniger Steuern, ist das auch etwas, finde ich, was man ihm vorhalten muss. Klar, er weiß auch, was er am HSV hat, aber er hat sich auch für den HSV entschieden, weil er seinem Herz gefolgt ist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber es ist auch so, weil finanziell wäre Saudi-Arabien eine ganz andere Nummer gewesen. Und ich finde, das muss man ihm auch zugutehalten, bin ich ehrlich.
Ja, das ist auch so ein Punkt, den ich mir noch notiert habe, denn ich bin da bei Bakker ein bisschen zwiegespalten, was die ganze Stimmung und Situation angeht. Ich freue mich, dass Bakker bei uns bleibt. Ich hege große Sympathien für Bakary Yatta und sein Karriereweg ist schon ein kleines Volksparkmärchen. Und mit den Gehaltsmodalitäten kann ich mich total anfreunden. Ein 5-Jahres-Vertrag gibt jetzt für beide Seiten eine lange Planungssicherheit und auch wenn der HSV aufsteigt und es dann eine Gehaltsanpassung gibt, mit der Liga-Zugehörigkeit, ist Bakary Yattas Gehalt immer noch eher unterer Durchschnitt. Also schaut euch die Durchschnittsgehälter der Bundesligisten, die so geschätzt werden, von ein paar Jahren an, da zahlt jeder mindestens 1 Million. Also, und das sind dann die Vereine, die gegen den Abstieg spielen. Also der HSV bewegt sich hier finanziell total im Rahmen, hat, und das finde ich gut, nicht den Kult bezahlt, sondern gut verhandelt. Und was mich so ein bisschen nachhaltig noch stört, waren diese verhärteten Fronten rund um die lang anhaltenden Verhandlungen, was auch die Medien immer wieder gepusht haben. Und die Fanszene ist da sehr rabiat gewesen für die eine oder für die andere Seite. Der HSV darf Jatta nicht gehen lassen. Doch, darf er. Der HSV hätte Bakary Jatta gehen lassen dürfen. Wenn es finanziell nicht passt, dann muss der HSV nicht das Gehalt bezahlen, was Bakary Jatta von anderen Vereinen bekommt. Und Jatta ist auch nicht für mich gestorben, wenn er ein finanziell besseres Angebot annimmt. Denn das ist nun mal das Geschäft. Und auch bei einem sehr beliebten Spieler sind finanzielle Grundlagen in diesem Milliardengeschäft nun mal ein wichtiges Thema. Und Bakary Jatta wollte das Beste für sich rausholen und der HSV wollte das Beste für sich. Und am Ende konnte man sich einigen. Dass das ein bisschen dauert, ist kein Grund, zwei solche Fronten aufzuziehen. Das fand ich ziemlich unangenehm, weil das auch ein bisschen zeigt, wie verhärtet es manchmal zugehen kann, weil in Summe, auch wenn es gedauert hat, muss man doch sagen, dass Jatta nicht dem Ruf des Geldes gefolgt ist und der HSV sich nicht komplett verbogen hat, was er schon mal getan hat, weil er einen Spieler unbedingt haben wollte. Wir kennen die Gehaltssummen, die einem Pierre-Michel Lasogga und Luis Holtby und Co. gezahlt wurden. Bei Jatta geht es nicht um den Wiederverkaufswert, bei Jatta geht es sicherlich auch nicht um das noch vorhandene Entwicklungspotenzial. Wir alle wissen, dass da nur noch maximal kleine Sprünge drin sind. Es geht um einen Spieler, der einen menschlichen und sportlichen Wert hat und der jetzt ein angemessenes Gehalt beim HSV bekommt. Deswegen bin ich total fein damit.
Als Beispiel, wir lesen ja gerade aus der Presse die kolportierte Meldung, dass Bakary Jatta so ein bisschen am Gehalt liegt, dass er eventuell der Transfer noch nicht fix ist. Der hat ja angeblich in der Bundesliga 1,7 Millionen verdient, ne? So als Vergleich zum Gehalt, ne?
Ja, also genau das ist der Punkt. So, was, da kann der HSV nicht mitgehen und dann ist das eben man auch so. Es ist jetzt gut gegangen und ich glaube, damit sind wir alle zufrieden. Und wo du gerade Katterbach ansprichst, Lasse, beim HSV sind im Laufe des Winters so einige Namen im Gespräch gewesen. Es raschelte immer gewaltig im Gerüchtewald. Tatsächlich sehr konkret scheint eben die Verpflichtung von Noah Katterbach im Sommer 2024 zu sein. Der HSV würde ihn wohl gerne schon im Winter von Köln loseisen. Da hapert es wohl noch und vielleicht geht es eben auch darum, wie man das gehaltstechnisch noch gut hinbekommt. Soll uns an dieser Stelle nicht kümmern. Wir freuen uns da, als Bilal Yalcinkaya seinen Vertrag auch beim HSV verlängert hat, auch zum Beri hat um ein Jahr verlängert, wird jetzt erstmal ausgeliehen für Spielpraxis. Da ist also wahrscheinlich noch ein bisschen Bewegung drin, aber am meisten Bewegung ist jetzt beim Start der Rückrunde und dem 18. Spieltag. Denn da geht es für unseren HSV am Samstagabend nach Gelsenkirchen. Und da will man die ersten 3 Punkte einfahren. Lars, das Hinspiel war das Eröffnungsspiel der laufenden Saison. Es war ein Spektakel im Volkspark. Die beiden Aufstiegsfavoriten vor ausverkauftem Haus. 5:3 für unseren HSV. So einen Sieg würden wir am Samstagabend auch gerne wieder feiern. Was würdest du erstmal aus dem Hinspiel mitnehmen?
Na, erstmal das Hinspiel dürfte das Spiel aus der Hinrunde sein, also so ging es mir zumindest, was mir die prägendsten und ja auch positivsten Erinnerungen sofort wieder ins Gedächtnis gerufen hat. Und das, obwohl es natürlich das Hinspiel ist, was am längsten her ist. In Erinnerung geblieben ist mir insbesondere, und ich habe mir jetzt auch mit großer Freude den 10-minütigen Highlight-Zusammenschnitt der Sportschau nochmal angeguckt, der im Übrigen quasi ohne Wiederholungen Zeitlupen auskommt, weil es ein unfassbares Spektakel war, was wir dort damals unter Flutlicht vor ausverkauftem Haus für eine brutale offensive Power auf den Platz gebracht haben. Und zwar von Saisonsekunde null an. Und ja, natürlich hat uns Schalke damals noch unter Thomas Reis den Gefallen getan, den HSV über den gesamten Platz in Manndeckung zu nehmen. Und ist damit ins offene Messer gelaufen, weil wir so wahnsinnig viele Räume mit kleinen Dreiecken im Mittelfeld haben finden können. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, und das ist auch genau das, was ich am liebsten mitnehmen möchte aus dem Spiel aus dem August. Wir haben diese Räume nicht nur gefunden, sondern wir haben sie effizient und auch situativ genau richtig genutzt. Wir sind dort mit einer offensiven Wucht da gewesen, die sogar dann den einen oder anderen von uns vielleicht dahin geführt hat, zu sagen, naja, vielleicht funktioniert das doch mit einer etwas anfälligeren Abwehr, denn das war ja damals auch ein großes Thema mit Verletzungen, mit wenig Spielpraxis und Eingespieltheit, dass wir gesagt haben, na gut, das muss jetzt so laufen, weil wir im Zweifel 2 oder 3 kassieren, dann müssen wir halt mehr schießen. Nach dem Spiel gegen Schalke, wenn das die Blaupause gewesen wäre, hätte ich gesagt, ach komm, Abwehr ist wirklich unterschätzt, das brauchen wir nicht. Insofern, ja, diese offensive Variabilität und diese offensive Durchschlagskraft, wenn ich mich auf eine Sache festlegen müsste, abgesehen von den 3 Punkten natürlich, das wäre das, was ich aus dem Hinspiel gerne auch mit in Gelsenkirchen auf den Platz bringen würde.
Und du hast es schon angesprochen, da war der Trainer Thomas Reis. Aber der konnte sich nur 7 Spiele halten, hat nämlich nur 7 Punkte geholt. Bürger, und jetzt haben wir auf Schalke einen neuen Trainer, nämlich Karel Gerards. Seine Statistik liest sich deutlich besser. 8 Zweitligaspiele, 4 Siege, 13 Punkte. Der Trainer war den meisten bis zu seinem Engagement auf Schalke eher unbekannt. Was haben wir da für eine taktische Ausrichtung zu erwarten?
Also normalerweise guckt man sich ja, was ein Trainer guckt, was man Trainer macht. Da hole ich mir den Y-Scout-Report für den Gegner und gucke dann, was für Systeme er die letzten 5 Spiele spielen lassen hat. Bei den meisten ist das so 40% das, 30% das, letzten Prozente so das und das. Hier bei Schalke 97% dieselbe Formation. 4-3-1-2, also kompaktes Mittelfeld zentral mit Seguin, Mohr, Idrisi, Karaman auf der 10, Terodde und dann Top vorne. Laut Y-Scout in den letzten Spielen die meist eingesetzten Spieler. Für mich ist das ein Trainer, der die Hinrunde schon gebraucht benutzt hat, um seine Stammformation zu finden, um seine taktische Devise weiterhin zu entwickeln. Und da kommt jetzt eine Mannschaft auf uns zu, aus meiner Sicht, die nichts zu verlieren hat. Denn die wissen, dass die noch ein Jahr unten bleiben. Die können jetzt, die bauen jetzt schon für die nächste Saison. Und deswegen denke ich, dass wir da auch eine taktische, klare Ausrichtung sehen werden, die Gerets benutzen wird. So meine Einschätzung.
Denn was du gerade sagst, Bürger, ne, die bleiben noch ein Jahr unten. Das ist vielleicht auch der Knackpunkt. Trotz der guten Punkteausbeute mit dem neuen Trainer sind sie halt noch im Tabellenkeller. Sie haben nur 20 Punkte, 31 zu 35 Tore. Das ist eben Platz 14. Das ist zu wenig für den Aufstiegsfavoriten vor der Saison, der aber auch bei uns im Tabellentipp 2-mal auf Platz 1 gelandet ist. Lars, umso verwunderlicher ist dann die Transferpolitik im Winter, insbesondere wenn man dann auf die Verletzungen schaut.
Ganz so verwunderlich ist es wohl leider nicht. Schalke hat schlichtweg keine Kohle.
Ja.
Schon echt eine schwierige Situation, finde ich, wenn man sich die Verletztenliste anguckt, weil im Tor fehlt Müller, dann fehlt in der Abwehr Leo Greimel, im Mittelfeld fehlen Latza, Kabadayi und Uodraogo, das Super-Mega-Talent, und im Sturm fehlt Polter. Ich habe gehört, angeblich soll die Tage wohl der erste neue Transfer kommen, denn Schalke ist am Linksaußen Darko Schulinov dran. Der Nordmazedonier ist momentan bei Burnley unter Vertrag und hat einen Marktwert von 2 Millionen. Der Spieler war tatsächlich schon mal bei Schalke und ist auch bekennender Schalke-Sympathisant. Ist wohl so eine gegenseitige Liebe da entstanden, weil der ist nämlich damals mit Schalke aufgestiegen. In der Saison war bei den Knappen. Und ja, von daher, wie gesagt, das wäre dann der erste Transfer innerhalb der 6-wöchigen Abstinenz, würde ich mal sagen.
Und der wird nicht reichen, um gegen den HSV zu spielen. Daher ist das schon ein etwas dezimierter Kader bei Schalke 04, aber auch bei unserem HSV sieht es personell, sagen wir mal, mittelgut aus. Ludovic Reis ist zwar wieder fit, auch Anssi Suhonen, aber da wird es vielleicht noch nicht für die Startelf reichen. Sebastian Schonlau ist erneut verletzt. Unser Kapitän hat wirklich viel Pech in der laufenden Saison. Es ist erneut die Wade. Mikkel Bronsis mit einem Bänderriss im Sprunggelenk, der war aber heute wieder auf dem Trainingsplatz. Königsdörfer beim Afrika-Cup und bei Nicolas Oliveira wissen wir noch nicht genau, wie schwer die Oberschenkelverletzung ist. Da habe ich heute noch nichts gelesen. Dann noch die Rotsperre von Miro Muheim. Wir haben also gleich 2 Stammspieler in der Abwehr, die ausfallen. Damit bleibt die Sorge und was die defensive Stabilität angeht, natürlich weiterhin gegenwärtig, Bürger. Und das wird Schalke schon attackieren wollen.
Ja, selbstverständlich. Also für mich ist eigentlich die Offensive oder auch unser Mittelfeld eigentlich nicht so, wo ich mir Sorgen mache, wie wir das jetzt überbrücken. Aber ich sehe schon ein Problem in der Abwehr, die sich wieder mal, wie so oft in dieser Saison, von alleine aufstellt. nicht wirklich eingespielt ist. Daher auch habe ich da auch vielleicht so ein bisschen Nervosität, weil ich auch, hätten wir jetzt einen Tabellentipp abzugeben für die Frühjahrsaison, würde ich auch sagen, dass Schalke eigentlich ziemlich weit oben mitspielen wird. Also es ist ein gefährlicher Gegner, obwohl die Tabelle was anderes sagt. Die Defensive macht mir halt noch ein bisschen Sorgen, aber es soll ja daran gearbeitet worden sein im Trainingslager und hoffentlich funktioniert das auch Samstag.
Schalke hatte ja zwei Testspiele, einmal ein 2-3 gegen Wolfsburg, also eine Niederlage, und ein 3-1-Sieg gegen Kass Eupen. Ich habe mich jetzt ein bisschen umgehört und gerade das Spiel gegen Kass Eupen war wohl recht souverän und viele Schalke-Fans sprachen auch davon, dass das wohl recht ansehnlich war und dass, wenn man so gegen den HSV spiele, man sich wohl auch ein paar Chancen ausrechnen würde. Terodde hat in diesen beiden Spielen dreimal getroffen, der ist also definitiv in Form. Ansonsten muss ich aber ehrlich sagen, auch durch die Verletzungen und die Spieler, die jetzt gerade erst aus den Verletzungen zurückgekommen sind, sehe ich da bei Schalke außer Terodde nicht wirklich viel offensiv, was mir jetzt große Angst macht. Ich hoffe, das fällt mir jetzt nicht auf den Fuß, diese Aussage. Aber das ist nicht wie bei anderen Gegnern, wo ich sage, oh, der und der und der und der schenkt uns einen ein. Terodde wird gefährlich und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der trifft. Also zwei müssen wir mindestens machen, um zu gewinnen.
Ja, und zwei können wir auch machen. Und zwei werden wir im Zweifel auch machen. Nur unsere Defensive ist tatsächlich, und da schließt sich dann der Auftakt in die Rückrunde auch so nahtlos leider irgendwie an die Hinrunde an, das, was ich auch als unsere Achillesferse aktuell sehe. Und ich mache wirklich drei Kreuze, dass wir nicht noch eine Afrika-Cup-Abstellung in der Innenverteidigung hatten. Was ich beim FC Schalke eigentlich erwarte, ist, sie spielen vor zu Hause, sie spielen vor ausverkauftem Haus. Und natürlich haben sie dort etwas zu verlieren. Es kommt der HSV, die Stimmung wird fantastisch sein in der Arena. Und es wird Schalkes Anspruch sein, nicht da reinzugehen und zu sagen, na, mal gucken, vielleicht nehmen wir am Ende des Tages was mit, sondern ich erwarte eigentlich einen FC Schalke 04, der jetzt nicht mit offensivem Hurra-Fußball und Feuerwerk, sondern, Birger hat es gesagt, mit einem sehr, ja, kontrollierten, kompakten Spielansatz ins Spiel geht, aber definitiv da nicht das Gefühl haben wird, naja, wenn es nach 90 Minuten hier mit einem 0-0 abgepfiffen wird, dann haben wir was gewonnen. Insofern bin ich da ein bisschen hin und her gerissen, was man von Schalke erwarten kann. Ich gehe schon davon aus, dass sie uns auf eine gewisse Art und Weise attackieren werden. Ich kann mir vorstellen, dass sie es über Tempo-Gegenstöße versuchen werden, also uns in Situationen zu bringen, in denen wir im Spielaufbau Ballverluste haben. Natürlich ist ein Simon Terodde nicht der geborene Abschlussstürmer für Konter oder für Tempo-Gegenstöße. Aber nichtsdestotrotz bin ich mir sehr sicher, dass Schalke da mit doch einigermaßen Schaum vor dem Mund auflaufen wird, ungeachtet der Verletzungssituation, denn die betrifft beide Mannschaften gleichermaßen. Und ich sehe das schon so, dass ich nicht davon ausgehe, dass der FC Schalke gegen Ende der Rückrunde noch ein Abstiegskandidat sein wird. Dafür halte ich sie, auch wenn man sich die Ergebnisse unter dem neuen Trainer anguckt, das waren die Hälfte der Spiele gewonnen, knapp die Hälfte verloren und ein Unentschieden. Wenn das gehalten wird vom Punkteschnitt her, dann wird man sich kleckerweise von unten verabschieden und im Zweifel in den letzten 5-6 Spielen einfach im Mittelfeld landen. Aber das ist also eine Mannschaft, die durchaus eine vernünftige Zweitligamannschaft ist und die wird uns vor Probleme stellen, gerade in unserer Defensive. Und ich bin sehr gespannt. Für mich ist das ein offenes Spiel.
Was du eben gesagt hast, Lars, ist auch so ein bisschen das, was auf meinem Notizzettel steht. Denn ich glaube, dass Schalke schon ziemlichen Druck hat. Die wollen und können nicht lange unten im Tabellenkeller bleiben und eventuell Gefahr laufen, dann vielleicht doch noch runterzurutschen. Das wollen die nicht und so werden sie nicht auftreten. Das ist also eine Mannschaft, die mit der Arbeit, mit der guten Arbeit des Trainers ein gewisses Selbstbewusstsein hat und der Tabellenstand von Schalke sollte uns nicht blenden. Ich erwarte Schalke zu Hause aggressiv und auch offensiv. Und das ist etwas, wo Schalke natürlich auch sieht, dass wir defensive Probleme haben, an uns erneut Sebastian Schonlau fehlt. Und das ist etwas, was dann der HSV nicht zulassen darf, denn es steht ja für beide Mannschaften viel auf dem Spiel. Aber ich glaube schon, dass Schalke zu Hause gewinnen muss und auch will.
Weil der Name jetzt ja auch schon zwei oder dreimal gefallen ist. die Personalie Sebastian Schonlau finde ich mal wieder besonders wichtig vor diesem Spiel, aber auch so ein bisschen perspektivisch jetzt für die nächsten Spiele und vielleicht auch die erste Hälfte der Rückrunde, denn wir haben jetzt erneut dort eine Verletzung an derselben Wade, also das wird wieder aufgerissen oder ist eine neue Verletzung, aber auf jeden Fall an einer Stelle, die schon in Mitleidenschaft gezogen war. Und ich komme jetzt langsam so ein bisschen in die Situation, dass ich mich dabei ertappe, dass ich mit Bascho eigentlich gar nicht mehr groß plane. Ich freue mich natürlich über jede Woche, die er früher uns wieder zur Verfügung steht. Aber angesichts dessen, dass er ja wirklich uns eine Soforthilfe war, trotz langer, mehrwöchiger Pause und dann aber sehr schnell leider wieder mit einem vergleichbaren Problem ausgefallen ist, hat in mir so ein bisschen das Vertrauen darauf, dass wir ihn bald wiedersehen und dann auch fit und gesund und nachhaltig fit wiedersehen, so ein bisschen erschüttert. Das tut mir wahnsinnig leid. Auf der einen Seite, ich habe so ein bisschen da so eine Parallele gesehen zu Manuel Neuer, der auch immer wieder zurückgeworfen wurde mit vergleichbaren Verletzungen, der jetzt wieder da ist, der wieder fit ist. Das ist schön, das wünsche ich mir für und von Sebastian Schonlau gleichermaßen. Aber das ist für mich, wenn wir in die Rückrunde schauen, eigentlich eine Personalie, die ich aktuell mir nicht vorstellen kann, dass ich sie Woche und für Woche diskutiere, so im Sinne von vielleicht ist er ja wieder da oder wann kommt er wieder, in 2 Wochen, in 3 Wochen. Ich glaube, da werden wir auch nicht großartig Wasserstandsmeldungen bekommen.
Nee, definitiv nicht. Ich glaube, wir müssen das mit dem Kapitän jetzt erstmal rausparken und das erhöht, glaube ich, den Druck beim HSV noch ein Stück mehr, denn die gesamte Rückrunde für unseren HSV wird ein heißer Ritt, denn wir erwarten natürlich direkt Verbesserung auch im ersten Spiel nach der Winterpause. In den beiden Testspielen im Trainingslager sah es ganz gefällig aus. Sowohl die spielerische Leistung als auch die Ergebnisse gegen PSV Eindhoven und den FC Zürich, die haben mir persönlich sehr gut gefallen. Ludovic Reis hat seine ersten Einsätze gehabt, den erwarte ich jetzt gegen Schalke noch nicht in der Startelf. Aber schon, dass unser spielerisches Zentrum, und das wäre auch mein erster Anspruch an das Spiel des HSV, dass wir dort deutlich stärker als in der Hinrunde die Spielkontrolle haben und eben entsprechende offensive Impulse setzen, auch auf Schalke gegen eine starke Mannschaft, Bürger.
Ich glaube, es bleibt Tim Walter und auch den Rest des HSV nichts anderes übrig. Der HSV muss besser liefern als in der Hinrunde und das fängt von Tag 1 an. Du hast am Anfang, Nando, angesprochen, die Diskussionen über Tim Walter sind erstmals weg, weil man sich entschieden hat, wir machen mit Tim Walter weiter. Alles gut und schön, der muss an verschiedenen Sachen arbeiten. Aber die Diskussion wird nochmal hochkommen, wenn der HSV nicht von Anfang an liefert. Deswegen ist sowohl sofort das Schalke-Spiel ein Schlüsselspiel, das nächste Spiel wird auch zum Schlüsselspiel und so wird das einfach weitergehen aus meiner Sicht, bis wir einen guten Trend haben. Daher erwarte ich, im Gegensatz zu dir, dass wir direkt auch mit voller Kapelle von Anfang an spielen. Und das heißt für mich auch, dass ein Ludovic Reis von Anfang an Samstagabend spielen wird.
Das glaube ich tatsächlich auch, Bürger, dass wir Ludovic Reis in der Startelf sehen werden auf Schalke am Samstagabend. Und was ich mir eigentlich am meisten erhoffe und was ich auch ein Stück weit erwarte, ist, ich weiß natürlich, die Vorbereitungszeit und auch das Trainingslager war nicht sonderlich lang, aber so ein Wintertrainingslager in der Sonne, also auch in der Wärme, hat für mich immer noch den großen Vorteil, dass man eine lange Zeit tatsächlich mal zusammen ist und dass man eben nicht nur situativ arbeiten kann, im körperlichen Bereich arbeiten kann, sondern dass man eben auch an Abläufen arbeiten kann, an gewissen Spielschemata, die sich dann umsetzen lassen auf dem Platz. Und ich glaube, und das war gerade in der vergangenen Saison sehr gut zu sehen beim HSV, dass Ludovic Reis einer der Spielmacher, wenn man so will, bei uns auf dem Platz war, der immer wieder zusammen mit zum Beispiel Sebastian Schonlau, der sowas aus der Innenverteidigung heraus angestoßen hat, der immer wieder ein Spieler war, der gewisse Abläufe eingeleitet hat. Also aktuell läuft die Handball-EM, da ist das immer sehr, 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 sehr gut zu sehen, dass die angreifende Mannschaft Abläufe fährt und dass es halt einen Spieler gibt, der durch eine bestimmte Aktion für alle anderen erkennbar einen Ablauf auslöst. Und so ein Spieler ist Ludovic Reis in der Vergangenheit für mich gewesen. Und ich hoffe einfach und ich glaube schon, dass da jetzt in der Winterpause, gerade im Trainingslager in Spanien, daran gearbeitet wurde, gewisse Tempovariationen in unser Angriffsspiel hereinzubekommen, um explosivere Momente zu kreieren, um Überraschungseffekte auf den Gegner zu haben und um insoweit, und das muss dann für mich auch ein Ziel sein, für alles, was ab Samstagabend mit Anpfiff in Gelsenkirchen vom HSV auf den Platz gebracht wird, dass wir uns davon entfernen, einen zumindest auf das Tempo bezogen, sehr einseitigen offensiven Spielvortrag zu haben, sondern dass wir Tempovariationen in unser Spiel bringen. Und da gerade jetzt direkt nach einem Trainingslager, nach einer Winterpause, habe ich große Hoffnung darauf, dass dort eben Abläufe, Mechanismen, Schemata, die einstudiert worden sind, auf dem Platz zu sehen sind. Hier und da hatte ich das Gefühl, in den Testspielen Ansätze dafür erkannt zu haben. Und das ist mein großer Wunsch und ja, schon, muss ich ganz klar sagen, auch meine Erwartungshaltung an das Spiel, an unseren Auftritt in Schalke am Samstagabend.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass jetzt, wo Ludo einsatzbereit ist, dass wir dann wieder unseren Vizekapitän zur Verfügung haben, jetzt wo Schonlau nicht spielen wird, diesen mentalen Wert, dass da auch ein Leader, der von der Mannschaft auch ausgesucht worden ist, genauso vom Trainerstaff, dass wir da auch wieder einen Leader auf dem Platz haben, dass wir vielleicht in der Hinrunde, dass uns das vielleicht gefehlt hat, dass es auch deshalb so wichtig ist, dass Ludo wieder da ist.
Ich bin gespannt, ich kann das gar nicht einschätzen, ob Ludo oder Ferrei spielt, weil Benes wird wahrscheinlich nach der Hinrunde, denke ich mal, oder gesetzt sein. In den Testspielen hat der Ferrei teilweise quasi fast schon so eine verkappte zweite Spitze gespielt. Und apropos Thema Tempo, ich glaube, dass das der große Vorteil des HSV ist in diesen Spielen. Also mit Spielern wie Yatta, Dompe, Ferrei, Okugawa haben wir einfach einen super Tempo-Agilitätsvorteil. Da muss der HSV in meinen Augen Profit draufschlagen. Wenn du guckst, bei Schalke ist der schnellste Spieler ist Matriciani in der Abwehr. Und dieser wurde gegen Kass Olpen erst in der 76. Minute eingewechselt, das als Innenverteidiger. Die restliche Abwehr besteht meistens aus Brunner, Kalas, Kaminski, Ovejan. Das sind die Spieler, die da so auf den verschiedenen Positionen spielen. Das sind alles keine schnellen Spieler. Und das ist, was Tempo und Agilität angeht, eher sogar im unteren Drittel der Liga. In meinen Augen. Oder auch, glaube ich, Statistiken belegen das auch. Und dass diese Abwehr ist unserer Offensive ganz klar im Nachteil in diesen Faktoren. Und das finde ich, wenn ich das Spiel angehen würde als Trainer, das Wichtigste ist, hinten sicher zu stehen. Keine individuellen Fehler, keine Wegrutscher von Hatzikadunic oder von anderen Spielern. Das ist das Wichtigste. Hinten stabil stehen, individuell sicher sein und dann nach vorne strukturiert. Weil wenn du wegrutscht, wird das ein Terodde eiskalt bestrafen. Das darf nicht passieren. Alle Spieler müssen hochkonzentriert sein und defensiv sicher stehen und dann in meinen Augen schnell über die Außen überlagern. Und da ist Schalke definitiv anfällig, weil die Abwehr insgesamt langsam ist und unsere Spieler gerade mit dem Neuzugang, haben wir da einen ganz klaren Tempovorteil in meinen Augen. Auch mit Ferrei, auch mit Yatta, der wird definitiv gesetzt sein. Yatta wird für mich mit der Schlüsselspieler werden.
Also für mich ist der Anspruch, dass wir das Spiel und den Ball kontrollieren, denn umso mehr Ball- und Spielkontrolle wir haben, umso mehr entlasten wir unsere Defensive und geben ihr Zeit und Sicherheit. Und das wäre für den Start nach der Winterpause für mich so ein Kernpunkt, dass unsere Defensive nicht permanent unter Druck gerät, sondern durch Spielkontrolle unsererseits entlastet wird und Ruhe hat, reinzukommen ins Spiel. Unsere Stärken liegen im Offensivspiel. Wir haben dafür genug Qualität und diese müssen wir eben konstant auf den Platz bringen. Und vielleicht auch nicht nach einer Führung aufhören, Fußball zu spielen und dann direkt einen Gegentreffer kassieren oder den Gegner stark machen, weil er sofort zu einer großen Chance kommt. Für mich ist Schalkes Abwehr anfällig, Lasse, aus den Gründen, die du eben genannt hast. Ich sehe uns im Mittelfeld stärker aufgestellt und ich glaube, wer das Mittelfeld kontrolliert in diesem Spiel und dadurch eben auch das Spieltempo diktiert, der wird das Spiel gewinnen. Wenn wir in der Lage sind, wieder unsere Kreativität auf den Platz zu bekommen und ein Dompe isolieren und ein Yatta immer wieder ins Tempo schicken, dann bekommen wir auch diese kompakte Struktur von Schalke ins Wanken. Und mit Robert Glatzel steht ja auf unserer Seite ein Mittelstürmer da auf dem Platz, der genauso eiskalt ist wie Terodde. Ja, also auch Schalke muss respektieren, was wir ihnen entgegenwerfen. Und dadurch, dass der Druck, glaube ich, bei beiden Vereinen und bei beiden Mannschaften und aufgrund der Verletzungssituation auch bei beiden ein bisschen knifflig ist, kann sich das aus meiner Sicht auch zu einem sehr interessanten Schlagabtausch entwickeln. Meine Hoffnung und meine Erwartung ist aber schon, dass wir in der Lage sind, mit unserem starken Mittelfeld ganz klar die Spielkontrolle zu übernehmen und eben das Tempo zu diktieren. Mal drauftreten und auch mal hintenrum spielen, das ist genauso gut wie eben den riskanten Pass, den progressiven Pass zu spielen, um Schalke aus dem Rhythmus zu bringen. Wenn uns das gelingt, über 90 Minuten, dieser Start in die Rückrunde ist wirklich eminent wichtig aus meiner Sicht und da sollten möglichst viele Dinge dem HSV von vornherein gelingen. Und jetzt zum Abschluss können wir noch einen gemeinsamen Blick auf den 18. Spieltag werfen. Wir sind alle heiß und es wird spannend zu beobachten sein, wie alle Teams aus der Winterpause kommen. Ich habe mich für das Spiel Holstein Kiel gegen Braunschweig am Freitagabend entschieden. Zum einen bin ich gespannt, wie der Herbstmeister aus der Winterpause kommt und der muss auf Fiete Arp verzichten. Und das war schon Schlüsselspieler zum Ende der Hinrunde. Und eben, ob Braunschweig den Schwung aus dem Hinrundenfinish über die Winterpause retten konnte. Also so ganz klar sehe ich da die Rollen noch nicht verteilt. Natürlich ist Kiel irgendwo Favorit, aber mal eben so. Der Herbstmeister hat jetzt auch seinen Platz zu verteidigen. Wo willst du genauer hinschauen, Lars?
Ich werde mir ein Spiel genauer unter die Lupe nehmen, wo die Rollen auf den ersten Blick deutlich klarer verteilt sind. Und das ist das Spiel des FC St. Pauli gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und insbesondere Kaiserslautern, die spielen jetzt am Millerntor. Die müssen wirklich alles daran setzen, den Negativtrend aus dem November und Dezember zu stoppen und sich nicht immer sukzessive noch weiter in den Abstiegsstrudel reinspülen zu lassen. Wenn man sich das mal anschaut, der FCK hat am 28. Oktober mit dem 3:3 gegen den HSV zu Hause ein Ergebnis eingefahren, waren danach Tabellensechster und hatten wirklich Anschluss an die Aufstiegsplätze. Und seither gab es einen Sieg, 6 teilweise herbe und hohe Niederlagen. Und man findet sich jetzt zur Winterpause auf Platz 15 wieder mit einem Punkt Vorsprung auf Hansa Rostock auf dem Relegationsplatz. Da sehe ich schon tatsächlich eine Situation, dass der FCK auch am Millerntor auswärts sich nicht, ja, wie das Kaninchen vor der Schlange, kleine Referenz ans Tierreich an dieser Stelle, das gehört einfach dazu, verstecken kann, sondern sie werden auch versuchen, dem FC St. Pauli weh zu tun. Und beim FC St. Pauli auf der Gegenseite bin ich einfach gespannt darauf, wie man jetzt mit der Situation umgeht im neuen Kalenderjahr. Lange Zeit für viele die beste Mannschaft in der zweiten Liga gewesen, jetzt auf Tabellenplatz 2 überwintert. Und das ist eine neue Situation vielleicht so ein bisschen, denn plötzlich ist man nicht mehr in der Underdog-Rolle, in der man sich selber wahrscheinlich gerne sieht, sondern ist der Gejagte. Und da bin ich gespannt, was das mit den Beinen und den Köpfen macht. Das könnte auch ein spannendes, interessantes Spiel sein.
Was die Kaninchen- und Schlangenpopulation im Saarland so aussagt, weiß ich nicht genau, da bin ich nicht so tief drin. Die beiden Teams aus Hannover und eben diesem Saarland, also Elversberg, stehen sich ja jetzt gegenüber in diesem Spiel, der 8. gegen 9. Und in der Osafarm Arena an der Kaiserlinde sind ja bekanntlich schon so einige Teams gestolpert. Von daher bin ich gespannt, was da Hannover reißen wird in Elversberg.
An euren ganzen Wortspielereien komme ich überhaupt nicht ran, tut mir leid. Da muss ich doch lieber zugestehen, wie sich die alte Dame gegen Fortuna Düsseldorf schlägt. Natürlich nach der Meldung heute noch ein brisantes Spiel, noch ein brisanteres Spiel für Hertha. Von uns im Podcast natürlich unser Beileid. Aber es ist auch ein saisondefinierendes Spiel für die Hertha. Also da ein Sieg jetzt gegen Düsseldorf, ist man aus meiner Sicht dann, wenn die anderen Ergebnisse gut läuft, plötzlich mit wieder in dieses Spiel um Platz 3. Verliert man da und Düsseldorf zieht weg, dann wird das mit Hertha dann auch dennoch schwieriger. Natürlich hat Hertha noch ein paar Matchbälle, um sich oben mit einzumischen. Düsseldorf genauso. Aber das ist schon ein Kracher zum Auftakt.
Definitiv. Und weil Lars auf den FCK schaut, so die, schaut mal rein, haben sich personell, die haben ordentlich nachmunitioniert. Also das dürfte schon sehr interessant werden. Und bevor wir uns von euch verabschieden, wird es jetzt vielleicht nicht ganz so schön, denn auch wir wollen Abschied nehmen von zwei Menschen, die diese Welt verlassen haben. Franz Beckenbauer, einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des Fußballs. Und eben, wie von Bürger schon angesprochen, Kai Bernstein, der sehr beliebte Präsident von Hertha BSC, sind leider verstorben. Und unsere Gedanken und Mitgefühl gehören natürlich den Angehörigen. Mit dieser nicht ganz so schöne Situation wollen wir unser Warm-up, unsere Folge beenden. Wir sind gespannt, ob sich bei den Transfers noch etwas bewegt oder ob es am Ende doch nur Mediengespinste waren. Der Fokus für uns und auch für den HSV liegt natürlich nun auf dem kommenden Spiel und dann hören wir uns nächste Woche wieder, hoffentlich mit 3 Punkten mehr auf dem Konto. Bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV.